Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Energielotse. In der letzten Folge haben wir viel über die deutsche Energiewende gesprochen. Was ergibt Sinn? Was ergibt weniger Sinn? Können wir die Ziele überhaupt erreichen? Oder passen bestimmte Ziele eventuell gar nicht? Das sind wirklich berechtigte Fragen. Auch wenn es um Energiewende und Klimaziele geht, sollten wir auch immer über unseren eigenen Tellerrand, also über die Landesgrenzen hinaus, schauen. Denn das Klima betrifft schließlich alle Menschen, Tiere und Pflanzen auf unserer Erde. Und alles hängt mit allem zusammen. Jede Maßnahme, die woanders getroffen wird, und genauso jede Maßnahme, die woanders nicht eingehalten wird, nimmt Einfluss auf uns. Und steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse und der Anstieg des Meeresspiegels haben Auswirkungen auf Gemeinden und Volkswirtschaften in aller Welt. Es ist dieser eine Satz, den wir von Skeptikern der Energiewende häufig hören. Deutschland kann das Klima nicht im Alleingang retten. Ja, das stimmt, aber das verlangt auch niemand. Denn die Energiewende ist kein deutsches Projekt, sondern ein globales. 195 Staaten haben sich 2015 im Rahmen des Pariser Klimaabkommens dazu verpflichtet, den Klimawandel einzudämmen. Also die CO2-Emissionen zu begrenzen und die erneuerbaren Energien auszubauen. Und auch wenn Deutschland mit seiner Energiewende früh gestartet ist und anfangs recht weit vorn lag, sind andere Länder längst an uns vorbeigezogen. Allen voran das gerne kritisierte China. Dort wird jedes Jahr ein Vielfaches mehr in die Solar- und Windenergie investiert als in Deutschland. Energieexperten halten es für realistisch, dass Peking trotz zahlreicher neuer Kohlekraftwerke seine Klimaziele erreicht. Aber auch in zahlreichen anderen Ländern auf anderen Kontinenten boomt der Ökostromausbau. In Nord- und Südamerika, in Afrika und Australien. Aber bleiben wir zunächst in China. Denn in der heutigen Folge reisen wir einmal um die Welt. Klingt gut, oder? Energiewende global. Was machen die anderen? Was macht China? Von Luftverschmutzung und Anstieg des Meeresspiegels bis hin zu Bodenverschmutzung und Wasserknappheit. China ist der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen. Das heißt, das Land setzt die meisten Treibhausgase weltweit frei. Das Land, in dem fast die Hälfte der weltweiten Strom- und Industrieanlagen beheimatet ist, kann sich über einen Mangel an Umweltherausforderungen wirklich nicht beklagen. Dennoch ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gut aufgestellt, um im Kampf gegen den Klimawandel eine führende Rolle zu übernehmen. Die Umweltindustrie floriert und in puncto erneuerbare Energien hat China einen Wettbewerbsvorsprung. Peking verfolgt einen ehrgeizigen Plan. Das Erreichen des Höchststandes der Emissionen bis 2030 und der CO2-Neutralität bis 2060. Chinas Strommix verändert sich in schnellem Tempo. Es ist davon auszugehen, dass erneuerbare Energiequellen die Kohle als derzeit noch primäre Energiequelle des Landes verdrängen werden. Aber besonders schnell wächst die Windkraft. Ihr Anteil an der Stromerzeugung des Landes hat sich von 2015 bis 2020 verdoppelt und dürfte sich in den kommenden Jahrzehnten auf 30% verfünffachen. Seit 2010 ist das Land gemessen an der installierten Kapazität der weltgrößte Markt für Windkraft. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die Gesamtkapazität von derzeit knapp über 300 Gigawatt bis 2050 auf 1000 Gigawatt steigen wird. Chinas bislang größte Windkraftressourcen liegen im Landesinneren, in Gebieten wie Xinjiang und der Inneren Mongolei. Die Offshore-Windenergie gewinnt in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung. Schließlich stehen 18.000 Kilometer Küstenlinie und 3 Millionen Quadratkilometer Meeresfläche für Offshore-Windkraftanlagen zur Verfügung. Guangdong, heute eine der wichtigsten und vibrierendsten Metropolen Chinas und die Produktionshochburg des Landes, baut seine Kapazität rasch aus. Es möchte als erste Provinz des Landes die Netzparität bis 2025 erreichen. Das heißt, bis dahin will man den Strom aus Windkraft genauso günstig und noch günstiger produzieren als beispielsweise Kohlestrom. Diese Parität bezieht sich auf einen Punkt, an dem Windkraft unsubventioniert zu den Stromgestehungskosten von fossiler Energie erzeugt wird. Auch wenn China bei uns oft kritisch in Sachen Umwelt angesehen wird und man oft hört, wie schlecht die Luft gerade in Peking ist, muss deshalb an dieser Stelle betont werden, dass Peking die Energiewende im Land massiv vorantreibt und dabei auf den Ausbau von Wind- und Solaranlagen setzt. Dabei übertrifft die Volksrepublik alle anderen Länder mit Abstand. Derzeit setzt das Land weiterhin im großen Maß auf Kohlekraftwerke, um die steigende Stromnachfrage zu decken. Aber laut der GEM-Studie wird die kombinierte Wind- und Solarenergiekapazität in China in diesem Jahr die Stromerzeugung durch Kohle übertreffen. Wir reisen weiter und fragen uns, was macht Indien? Indien ist der drittgrößte CO2-Emittent der Welt. Aber auch dort werden ehrgeizige Pläne verfolgt. Bis 2047 soll eine jährliche Kapazität von 25 Millionen Tonnen an grünem Wasserstoff ausgebaut werden. Das Ziel, die Abhängigkeit des Landes von Energieimporten verringern. Indien soll zu einem globalen Zentrum für die Produktion und den Export von grünem Wasserstoff werden. Indien setzt konsequent auf den Ausbau der Solarenergie. Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, muss die indische Regierung aber noch einige Probleme angehen. Zwar wurden die Reformen von der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht, aber die Regierung von Premierminister Modi treibt seit dem Amtsantritt 2014 konsequent den Ausbau von erneuerbaren Energien an. Indiens Wirtschaft wächst stark und damit auch der Bedarf an Strom. Die Regierung Modi hat klargemacht, dass dieser Strom in Zukunft zu großen Teilen nachhaltig produziert werden soll. Und die wichtigste Rolle spielt dabei Solarstrom. Indien ist stark vom Klimawandel betroffen und erlebt fast jeden Sommer wieder rekordverdächtige Hitzewellen. Gleichzeitig ist das Land abhängig von Kohle. Etwa 3/4 des indischen Stroms werden damit produziert. Die ganze Wertschöpfungskette ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Davon profitieren die großen Konglomerate, aber auch die staatliche Eisenbahn, mit der die Kohle transportiert wird. Indien hat sich zum globalen Klimagipfel 2021 in Glasgow geweigert, das Netto-Null-Ziel bereits 2050 auszurufen und hat es stattdessen auf 2070 festgelegt. Vor allem im Westen sorgte das für Irritationen. Indiens Argument: Eine schnellere Reduktion von Kohle würde Indiens Wirtschaftswachstum schaden. Indien ist derzeit der viertgrößte Verursacher von Kohlendioxid hinter China, den USA und der EU. Wegen Indiens riesiger Bevölkerung liegt der Pro-Kopf-Ausstoß allerdings viel niedriger. Zahlen, 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 Zahlen. Beim Klimagipfel 2021 hat Indien ebenfalls versprochen, dass es bis 2030 die Hälfte seines Stroms nachhaltig produzieren werde. Tatsächlich sind die Wachstumszahlen bemerkenswert. Spätestens seit 2017 setzt Indien konsequent auf den Ausbau der Solarenergie. Ende März 2017 verfügte das Land über eine Kapazität von knapp 13 Gigawatt für die Produktion von Solarstrom. Ende März 2024 konnte Indien laut der Regierung bereits 81 Gigawatt Solarstrom produzieren. Jährlich kommen rund 15 Gigawatt dazu. Zum Vergleich: Die gesamte EU hat derzeit eine Kapazität von 56 Gigawatt. Außer in den USA und China werden nirgendwo mehr Solaranlagen gebaut als in Indien. Man sieht also, dass die größten Emittenten auch die größten Anstrengungen unternehmen. Denn auch ihnen ist bewusst, dass schlechte Luft schädlich für uns alle ist und dass die fossilen Brennstoffe endlich sind. Was macht Afrika? Afrika braucht Energie, um zu wachsen. Bis 2040 wird sich der Energieverbrauch auf dem Kontinent voraussichtlich verdoppeln. Kann Afrika direkt in das Zeitalter erneuerbarer Energien einsteigen? Ohne fossile Umwege? Der gesamte Energiebedarf Afrikas, ja sogar ein Vielfaches davon, könnte durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Der Kontinent ist das ganze Jahr über von Sonnenlicht bestrahlt und könnte 60% der Solarenergie weltweit erzeugen. Auch die Windbedingungen reichen aus, um das 250-fache des Stroms zu erzeugen, den der Kontinent benötigt. Möglichkeiten, dieses Potenzial zu nutzen, gibt es von Algerien bis Südafrika. Die Nutzung sauberer Energie ist jedoch sehr ungleich auf dem Kontinent verteilt. Bislang kommen bei der Energieerzeugung in Afrika fast ausschließlich fossile Brennstoffe zum Einsatz. Die Hälfte der Bevölkerung in den Ländern südlich der Sahara hat keinen Zugang zur Elektrizität. Es warten also hunderte Millionen potenzieller Kunden darauf, an das Versorgungsnetz angeschlossen zu werden. Andere Kontinente bauen ihre Stromversorgung mit Kohle, Öl und Gas aus und versuchen jetzt, mit unterschiedlichem Engagement, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Aber könnte Afrika sich den Umweg über fossile Energien nicht ganz einfach sparen und neue Konsumentinnen und Konsumenten direkt mit grüner Energie versorgen? Grundsätzlich ist Afrika genau der richtige Kontinent für die Einführung dieser grünen Technologie. Einfach, weil die Ressourcen im Überfluss vorhanden sind. Allerdings hat Afrika bislang kaum zum Klimawandel beigetragen. 2021 waren sie zwar für lediglich 4% der Emissionen weltweit verantwortlich, doch der CO2-Fußabdruck des Kontinents wird rapide größer. Umweltschützer betonen, dass eine Vielfalt des afrikanischen Energiemixes unerlässlich sei, um zu verhindern, dass der Kontinent zum Teil des Problems wird. Die gute Nachricht ist, dass die Kosten der erneuerbaren Energietechnologien in den vergangenen Jahren stark gesunken und nun vergleichbar mit denen für fossile Brennstoffe sind. Zahlen der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien zufolge wurden im Jahr 2020 Solarprojekte in Sambia, Senegal und Äthiopien zu einem Preis von nur $25 pro Megawattstunde versteigert. Das macht sie sogar rentabler als fossile Brennstoffe. In ländlichen Regionen des afrikanischen Kontinents ist der Anschluss an das Stromnetz häufig sehr teuer oder überhaupt nicht vorhanden. Hier bieten erneuerbare Energien zusätzliche Flexibilität. Die Lösung? Solarpaneele auf dem Dach oder Mininetze, die unabhängig arbeiten und genug Strom für Licht und ein Handyladegerät liefern könnten. Doch dem Ausbau grüner Technologien in Afrika stehen viele Hindernisse im Weg, allen voran die Finanzierung. In den vergangenen beiden Jahrzehnten flossen lediglich 2% der weltweiten Investitionen in grüne Energie nach Afrika. Dickens Kamugisha vom African Institute for Energy Governance, einer gemeinnützigen Organisation in Uganda, die sich gegen umweltschädigende Projekte einsetzt, erklärt das so. Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren wollen, sehen sich den Markt in Uganda an und sehen arme Menschen. Also ist das Interesse gering. Das Öl wird jedoch von Riesenunternehmen gefördert, die Mittel aus der ganzen Welt anziehen. Eines der größten Hindernisse ist Experten zufolge jedoch der mangelnde politische Wille. Wo ausländische Beobachter das Risiko einer immer größeren Umweltverschmutzung sehen, sehen viele afrikanische Politiker die Chance, sich so zu entwickeln, wie alle anderen Kontinente auch. Sie betonen, dass die Emissionen ihrer Länder immer weit hinter denen der USA, China und der europäischen Länder zurückbleiben werden. Aber wie sieht es eigentlich in Mittel- und Südamerika aus? Dass Lateinamerika reich an Ressourcen ist, war schon immer Fluch und Segen zugleich. Doch der Wille für eine nachhaltige Zukunft auf dem Kontinent ist stark. Das zeigen innovative Projekte aus Ecuador, Uruguay und Chile. Uruguay hat inzwischen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle eingenommen. Dahinter stecken nicht nur Bilanzen und Statistiken, sondern auch die Geschichte eines einzelnen Mannes, dem es gelang, in wenigen Jahren sein Land zu verändern und ein Rezept zu entwickeln, das auch anderen Staaten nützen kann. Vor etwa 16 Jahren steckte die Energieversorgung von Uruguay in einer schweren Krise. Die Wirtschaft des Landes wuchs und der allgemeine Energiebedarf stieg drastisch. Uruguay nutzte damals hauptsächlich Wasserkraft und importiertes Öl, um eigenen Strom zu erzeugen. Doch das reichte nicht aus, um den Bedarf zu decken. Es kam zu Stromausfällen. Also entwickelte der Physiker Ramón Méndez Galán damals einen ehrgeizigen Plan, um Uruguays Energiewirtschaft umzustellen und wurde zu seiner Überraschung im Jahr 2008 zum Leiter der nationalen Energieversorgung berufen. Im Jahr 2007 spielte Windkraft noch keine Rolle bei der Stromerzeugung in Uruguay. Galán ließ diesen Bereich deutlich ausbauen. Um unabhängig vom Wetter zu sein, setzte der Physiker außerdem stark auf die Stromerzeugung aus Biomasse. Diese Kombination ist günstig für das kleine Land Uruguay, denn dort gibt es viel Wind und viel Landwirtschaft. Allgemein besitzt die Region Mittel- und Südamerika mehr als die Hälfte des weltweit verfügbaren Lithiums für E-Mobile. Sie produziert außerdem mehr als ein Drittel des Kupfers für elektrische Leitungen und stellt mehr als die Hälfte des Silbers her, das für Solarpanels benötigt wird. Außerdem beherbergt Lateinamerika etwa die Hälfte der weltweiten Biodiversität und ein Viertel aller Wälder. Die Ressourcen sind nicht nur materieller Natur. Bereits mehr als ein Viertel ihres Energieverbrauchs erzeugt die Region aus Wind, Sonne und Flüssen. Der Anteil an erneuerbarer Energie ist doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt. Laut der NGO Global Energy Monitor werden bis 2030 voraussichtlich 320 Gigawatt an Solar- und Windenergieprojekten ans Netz gehen. Dies wäre ein Anstieg um 460% der Kapazität. Die Infrastruktur zur Weiterleitung dieser Energie wird auch ausgebaut. 2024 wird Brasilien Lizenzen für Übertragungsleitungen versteigern, deren Einnahmen sich mit zwei weiteren Auktionen im Jahr 2023 auf insgesamt 14 Milliarden Dollar summieren könnten. Lateinamerika könnte auch zu einem Top-Produzenten von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen werden. Ein Viertel aller Projekte für grünen Wasserstoff befindet sich bereits in Lateinamerika, was ebenfalls Weltspitze ist. Chile will bis 2030 den günstigsten Wasserstoff des Planeten produzieren. Auch bei Innovationen in der Klimafinanzierung ist die Region führend. 2022 war Chile das erste Land der Welt, das Anleihen mit reduziertem Zinssatz ausgab, wenn die Firma seine Nachhaltigkeitsziele erreichte. Damit nahm man 2 Milliarden Dollar ein. Uruguay folgte diesem Beispiel und erwirtschaftete sogar fast 4 Milliarden Dollar. Ecuador führte 2023 den weltweit größten Schulden-gegen-Naturtausch durch. Die Einsparungen flossen in den Schutz der Galapagos-Inseln. Der scheidende Präsident Guillermo Lasso bezeichnete die biologische Vielfalt als neue Währung. 2024 wurde der Trend fortgesetzt, unter anderem mit einer nachhaltigen Anleihe in Brasilien im Wert von etwa 2 Milliarden Dollar. Der Kontinent wird weiter zeigen, wie schnell Ökonomien auf Grün umstellen können. Im August 2023 stimmten die Ecuadorianer für ein Verbot von Ölbohrungen in einem Teil des Amazonasgebietes und geben dem staatlichen Ölkonzern ein Jahr Zeit, den Betrieb einzustellen. Dies könnte Ecuador, dessen Hauptexportgut Erdöl ist, in den nächsten zwei Jahrzehnten etwa 14 Milliarden Dollar kosten. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat sich ebenfalls verpflichtet, die Ölförderung einzustellen, obwohl Petroleum und Derivate ein Drittel der Exporte ausmachen. Doch alte Abhängigkeiten haften auch. Brasilien und Guyana stecken viel Geld in die Erdölgewinnung. Die Abholzung des Regenwaldes in Bolivien und Venezuela hat massiv zugenommen. Und für den Aufstieg von der Rohstoffgewinnung bis zur Herstellung grüner Technologien bräuchte man Investitionen und Fachwissen. Darum wird es nicht leicht, breiten Wohlstandszuwachs zu erzielen. Aber der grüne Wandel bietet der Region eine historische Chance, den alten Fluch der Ressourcen in einen Segen zu verwandeln. Und die Reise geht weiter. Richtung Norden. Was machen eigentlich die USA? 2022 wurden mit dem Inflation Reduction Act die wichtigsten Gesetze zur Bewältigung der Klimakrise in den USA verabschiedet. Die Ziele aus Washington lauten: bis 2030 die Emissionen der Treibhausgase auf die Marke von 50-52% vom Ausstoß 2005 zu senken. 100%ige CO2-Neutralität in 2035 zu erreichen. Und die Null-Emissionen-Wirtschaft in 2050 zu erreichen. Die Regierung unter Präsident Joe Biden hat einen Plan erstellt, nachdem 80% der Energiegewinnung in 2030 aus erneuerbaren Quellen erfolgen soll. Im Jahr 2022 wurden 4,24 Billionen Kilowattstunden Energie produziert. Davon 60% aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas und Öl, 18% in Kernkraftwerken und 22% aus erneuerbaren Energien, wobei hier Wasser- und Windkraft dominierten. Interessant dabei, mit der Eröffnung eines riesigen Solarparks unterstreicht der US-Bundesstaat Texas abermals seine Ambitionen, zu einer führenden Macht der Energiewende zu werden. Die als eher konservativ bekannten Texaner treibt dabei weniger die Sorge ums Klima um, sondern vielmehr der Sinn fürs Geschäft. Die 1,1 Millionen Panels des Solarparks generieren genug Energie, um das Äquivalent von 190.000 Haushalten zu versorgen. Die Wertschöpfung für die Region durch Steuern und Löhne soll sich bereits im ersten Jahr auf 5,2 Millionen US-Dollar belaufen. Im Energiebereich ist Texas vor allem für die Produktion fossiler Energien bekannt. Aber bei Solar- und Windstrom holt der US-Staat in rasantem Tempo auf. Nach Angaben des US-Solarverbands hat nur Kalifornien mehr Photovoltaikkapazitäten installiert als Texas. Die anderen 48 Bundesstaaten hat man bereits hinter sich gelassen. Und der Verband geht davon aus, dass Texas innerhalb der nächsten 5 Jahre sogar Kalifornien überholen wird. Bereits jetzt hat der US-Staat so viele Speicher installiert, dass während der Hitzewellen genug Solarenergie für mehrere Monate eingespeichert werden kann. Zum Ende machen wir noch einmal einen großen Sprung über den Pazifik, nach Australien. Wie sieht es am ganz anderen Ende der Welt aus? Die vernichtenden Buschfeuer und die heftigen Überschwemmungen in den letzten Jahren haben in der australischen Bevölkerung zu einem Umdenken bezüglich des Umweltschutzes geführt. Nach 10 Jahren Stagnation wird die Umstellung auf regenerative Energien seit 2022 durch die neue australische Regierung wieder forciert. Im Jahr 2030 sollen 80% der benötigten Energie aus erneuerbaren Ressourcen stammen und 2050 dann schließlich 100%. Im Moment werden 60% der benötigten Energie aus Kohle gewonnen, ca. 30% aus regenerativen Quellen. Daran hat die Windenergie mit 35% den größten Anteil, gefolgt von Solarenergie mit 24% und Wasserkraft mit 21%. Der Ausbau ist nicht nur von technischen, sondern auch von politischen und finanziellen Umständen abhängig. Es fehlt die Infrastruktur. Ein Handicap für die Infrastruktur und den Transport: die großen Distanzen aus dem Landesinneren, wo Platz für die Energiegewinnungsanlagen vorhanden ist, zu den Wirtschaftszentren im Osten und Westen. Auch benötigt die Energiewirtschaft finanzielle Anreize für diese Umstellung. Und es fehlen Fachleute zur Installation von Energieanlagen. Es wird versucht, diese im Ausland zu akquirieren. Währenddessen ist die Bedrohung durch den Klimawandel absolut existenziell für kleine Inselstaaten. Vor allem im Indischen und Pazifischen Ozean gibt es viele kleine Atollinseln, die oft nur aus einem dünnen Küstenstreifen bestehen, der eine Lagune umschließt. Staaten wie Kiribati oder Tuvalu liegen im Schnitt nur 1 bis 2 Meter über dem Meeresspiegel und sind deswegen besonders gefährdet. Schon jetzt sind die Folgen des Klimawandels dort sehr deutlich spürbar. Es gibt heftigere Stürme und größere Flutwellen als früher. Im Angesicht des Klimawandels sehen sich viele Inselstaaten mit einer unsicheren Zukunft konfrontiert. Es ist wahrscheinlich, dass einige von ihnen im Verlauf dieses Jahrhunderts im Meer versinken und die Bewohnerinnen und Bewohner auf andere Inseln oder Länder umgesiedelt werden müssen. Ein Szenario, das vielen bedrohten Gebieten rund um den Globus droht. Das war unser Überblick über die weltweiten Anstrengungen zur Energiewende. Es wird deutlich, Klimaschutz betrifft viele wichtige Bereiche unseres täglichen Lebens, aber auch unsere Existenz an sich. Deshalb muss überall der politische Wille vorherrschen, langfristig etwas für Land, Kontinent und Weltbevölkerung zu tun. Investitionen in die Energiewende sind langfristige Investitionen, aber immer noch lockt kurzfristig allzu oft das leichte Geld durch die fossilen Brennstoffe. Aber langfristig wird uns das teuer zu stehen kommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Wie immer kannst du uns mit deinem Feedback erreichen unter info@energielotse-podcast.de und du kannst uns auch abonnieren und bewerten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.